Besser spät als nie, denn
versprochen ist versprochen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Riddern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. An den Mikrofonen, wie immer, meine Wenigkeit, der Arthouse Otto und der ein Esel ist, weil der Esel nennt sich immer zuerst. Ich spreche im virtuellen Raum mit meinem liebsten Matthias, dem Blockbuster-Babo. Wie geht's dir?
Gut geht's, danke, danke. Hallo da draußen, hallo Niklas, hallo zurück.
Willkommen. Wir wollten diese Folge ja eigentlich schon als Neujahrsgeschenk für euch aufnehmen, aber unser armer Blockbuster-Babo ist erkrankt und deswegen haben wir gesagt, nee, komm, dann starten wir das Jahr lieber erholt und frisch und gönnen uns nochmal eine Woche länger. Neujahrspause. Aber jetzt sind wir wieder back und haben Bock und wir sind hungrig auf Filme und deswegen gucken der Matthias und ich uns heute mal an, was uns denn dieses Jahr so in den Cinemas dieses Landes erwarten wird.
Ja, die Filme, auf die wir tatsächlich am meisten Bock haben, so mehr oder weniger. Ja, läuft uns ja auch nicht weg, ne? Also noch ist nichts gestartet, außer ein Film, den haben wir auf der Liste, ne? Der startet irgendwie heute.
Der startet heute.
Aber ja, ansonsten
Bone Temple ist schon letzte Woche gestartet, aber nachdem ich den gesehen habe, wäre der jetzt auch nicht mehr unbedingt auf meiner Hype-Liste gelandet.
Ah, okay. Naja, aber gut. Die anderen Filme, ich meine, klar, so, es geht im weitesten Sinne schon alles in die Sommer-Blockbuster-Richtung.
Wir haben uns hier einen schönen Redaktionsplan zusammengestellt, aber ich habe nicht so ganz nachgedacht. Deswegen stehst du da jetzt an erster Stelle. Ich würde dir einen Tausch vorschlagen, denn da mein Film, mein erster, heute schon startet, würde ich vielleicht mit dem einsteigen und danach darfst du dann einen Doppelpack liefern.
Yes, sir.
Ist das ein Deal? Gut.
Ja,
denn ich habe heute, oder was wolltest du noch sagen?
Ja, ich habe es gibt eine lustige Verbindung zwischen zwei meiner Filme. Also kurz zur Erklärung, wir haben jeder so drei Filme grob, ja. Die wir als Favoriten für uns auserkoren haben, ne? Ja. Und genau. Und zwei von meinen Filmen haben halt so eine kleine Meta-Verbindung.
Oh ja, ich sehe das schon, ja.
Ja.
Dazu kommen wir dann gleich, die sind ja dann auch dann, die kannst du dann direkt zusammen präsentieren.
Ja.
Gut, also ich fange heute mal mit einem Film an, der so ein bisschen arthausiger ist, aber ansonsten habe ich nur Blockbuster, ist echt geil. Ich hatte einfach Bock, über die so richtig obviousen Sachen zu sprechen. Matthias hat sich eher Dinge rausgesucht, die vielleicht nicht alle von euch auf dem Zettel haben, aber meine Filme, da werdet ihr schon von gehört haben. Aber wir fangen erstmal mit einem Film an, der vielleicht nicht so ganz für die breite Masse sein möchte, obwohl er aus Amerika schon eine ganze Menge Oscar-Buzz im Gepäck hat. Es geht nämlich um Hamnet. Der startet heute am 22. Januar. Hamnet ist der Name eines der Kinder von William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway. Und ja, die hieß tatsächlich so.
Moment, was? Von William Shakespeare und Anne Hathaway?
William Shakespeares Frau hieß Anne Hathaway, genau. Obwohl sie jetzt hier in dem Film Agnes Shakespeare heißt, aber eigentlich hieß sie Anne Hathaway. Ja, ja.
Was? Ernsthaft jetzt?
Ja.
Ich dachte gerade, okay, abgefahren.
Ja, ja.
Wie die Schauspielerin,
ja.
Ach, witzig.
Okay, also sie haben die Schreibweise so ein bisschen einmodernisiert, aber eigentlich hieß sie tatsächlich Anne Hathaway. Das kann sein.
Ja.
Im Wikipedia-Artikel von William Shakespeare taucht der Name schon relativ früh auf.
Okay, das heißt, warte mal, Anne Jacqueline Hathaway. Nee, das ist kein Künstlername, die scheint so zu heißen, ja, die Schauspielerin.
Gut, ich meine, cool. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der allerseltenste Name jemals, aber naja, gut, also, diese Anne Hathaway hat eines Tages Zwillinge zur Welt gebracht, nämlich Hamnet, einen Jungen, und ein Mädchen namens Judith. Und der Film Hamnet, ich weiß da tatsächlich noch gar nicht so viel drüber, ich habe nämlich keine Pressevorführung gesehen. Dieser Film stürzt sich wohl so ein bisschen auf die Beziehung zwischen William und seiner Anne und eben auch Hamnet, denn Hamnet soll seinem Vater William ganz besonders nahe gestanden haben. So. Und ich weiß jetzt nicht, wie krass ich das spoilern möchte oder nicht, weil das basiert ja alles auf wahren Begebenheiten. Ja. Also das ist alles tatsächlich so passiert. Ich tue es jetzt einfach, okay? Der kleine Hamnet stirbt im Alter von 11 Jahren an, weiß ich nicht, Grippe oder so. Das heißt, das wird wahrscheinlich schon ein Tearjerker werden, wie man so schön sagt, dieser Film. Also da wird vielleicht ein Tränchen fließen. Ach nee, ich sehe gerade, es ist die Pest, nicht in der Grippe, die Pest. Das ist ja noch schlimmer. Und William Shakespeare verarbeitet seines Sohnes Tod dadurch, dass er ein Stück schreibt. So. Man kann jetzt natürlich darüber rätseln, welches das Stück war. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ich als Geschichtsbanause. Aber Hamnet und Hamlet, vielleicht hat das ja irgendwas miteinander zu tun, dass die Namen oberflächlich gesehen sich so ähnlich sind. Der Film kommt von Chloe Zhao. Das ist eine chinesische Regisseurin in Peking geboren und Oscar-Preisträgerin. Ja, Gewinnfrage an alle da draußen, welcher Film war es? Es war Nomadland, ja. Der damals so ein bisschen umstritten war, weil die eine Hälfte hat den Film irgendwie total in den Himmel gelobt, die andere fand das gar nicht so geil, dass sie da diese Amazon-Werkmitarbeiter heimlich oder vielleicht auch nicht heimlich gefilmt haben. Aber gut, ich bin mal gespannt, was Chloe uns hier so zu erzählen hat. Wir sehen als William Shakespeare Paul Mescal und als Agnes Shakespeare Jessie Buckley. Und so viel wissen wir ja schon, Jessie Buckley hat für diese Rolle auch schon ihren Golden Globe gewonnen. Und falls ihr noch mehr wisst, dann wisst ihr ja auch, dass die Golden Globes auch immer so eine kleine Kristallkugel auf die Oscars sind. Also vielleicht hat sie da ja Chancen, eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen. So viel zu Hamnet. Ich habe da gesehen, da findet sehr viel in dem Dorf statt, wo sie leben. William Shakespeare muss dann auch immer wieder nach London reisen, um da in seinem Globe Theater, hieß das, glaube ich, seine Inszenierungen voranzutreiben. Das heißt, er wird wohl auch Zeit von der Familie wegverbringen müssen. Ich erwarte mir einen schönen Film, also so einen bittersüßen Film. Der wird wahrscheinlich schöne Familienmomente haben, der wird aber auch natürlich den Schock um den Tod des jungen Hamnet haben. Und bei dem Bass, den der so aus den Staaten mitbringt, scheint das wohl eine tolle Geschichte zu werden. Ab heute, dem 22. Januar. In den Kinos. Wir nehmen diese Folge schon ein bisschen eher auf, deswegen sage ich mal, ich freue mich schon darauf, diesen Film zu sehen. Und jetzt übergebe ich an meinen Lieblings-Matthias, der uns dann die Filme präsentieren darf, die so ein bisschen was miteinander zu tun haben, zumindest hinter den Kulissen.
Ja, vielen Dank. Wenn ich noch mal ganz kurz zu Hamnet was sagen darf, ich bin
Natürlich.
ein bisschen, also was so Crew hinter der Kamera angeht, bin ich ja ganz schön angefixt, muss ich sagen. Hat die gute Chloe Zhao ein gutes Team zusammengestellt. Ich war wahrscheinlich auch eher einer, der so Nomadland ein bisschen, ja, ich sag mal,
Kritischer gesehen hast.
ja, ein bisschen kritischer gesehen hat. Nicht, weil ich jetzt irgendwie im Vorhinein das alles wusste, sondern weil ich die Sinnhaftigkeit des Films irgendwie. Also mir fehlte schon beim Gucken so ein bisschen der Spannungsbogen, muss ich sagen. Der Film war ultra slow-paced und
Ja, der war schon fast dokumentarisch.
der war schon fast dokumentarisch und dann kam irgendwie noch so eben diese Kritik an der Authentizität. Kam
Ja.
irgendwie halt so ein bisschen mehr raus. Plus eben noch dieser skurrile Auftritt bei den Oscars von der Hauptdarstellerin
Frances McDormand.
Frances McDormand, danke. ja, deshalb war ich so ein bisschen, obwohl ich The Rider sehr mochte, muss ich sagen. Den habe ich auch auf Blu-ray, den Film, den ersten von Chloe Zhao, den
Ja.
ersten, ja, so bekannteren Spielfilm von ihr.
Ja.
Und jetzt, was man hier nochmal dazu sagen kann, gefällt mir sehr gut, ne? Polnischer Kameramann, Łukasz Żal, der
Lukas,
zuvor
ja.
auch The Zone of Interest gemacht hat,
Ja.
ne? Und
Der verdammt geil fotografiert war.
mega, ja. Also da
Den
kann ich
zeige ich
mir.
übrigens jetzt die nächsten Tage.
Oh, sehr schön.
Bei A24 meets A42. In Essen im
Cool.
Galerie Cinema, kommt gerne vorbei.
Ja, sehr cool. Wann genau?
Das ist der erste Montag im Februar.
Sehr gut.
Das ist der dritte oder so. Ne, der 2. Februar ist es, ja.
2. Februar. The Zone of Interest, ja.
Ja, weil kurz zuvor ja der Tag ans Gedenken der Holocaust-Opfer stattfindet, da dachte ich, das passt schon noch,
selbst wenn es ein paar passend, Tage später ja, ist. Sehr passend, ja, sehr schön. Sehr guter Programmhinweis hier auf jeden Fall. 2. Februar im
Galerie-Cinema in Essen.
Danke, im Galerie-Cinema in Essen, ja. Genau, wenn ihr da den Niklas antreffen wollt, der den Film für euch kuratiert, vorstellt, dann müsst immer ihr rein, dorthin. Ja, ja und auf der anderen Seite hat sie hier tatsächlich nochmal deutsche Unterstützung mit Max Richter, ne? Sehr, sehr spannende Crew auf jeden Fall.
Da bin ich aber auch ein bisschen verwirrt, weil bei Wikipedia ist er jetzt ausgezeichnet als in Deutschland geborener britischer Komponist. Ist er so einer, der so von so einem Soldaten, also ist sein Vater Soldat, der irgendwie hier stationiert war oder was ist er?
Ja, ich war jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was seine Herkunft angeht. Ich hatte mal dies und mal das gelesen. Jetzt wird er hier tatsächlich bei Wikipedia auch nur als in Hameln, ne, als deutsch geborener britischer Komponist bezeichnet.
Aber ey, macht nichts. Bruce Willis war auch ein deutscher Schauspieler. Ja. Bruce Willis.
Nee, aber ich finde Max Richter, ne, der hat halt ein sehr, sehr bekanntes Stück auf jeden Fall mit In the... Oder verwechsel ich den jetzt? Nee, On the Nature of Daylight, genau. Das ist so, kennt ihr wahrscheinlich irgendwie auch aus dem Scorsese-Film Shutter Island oder aus Arrival.
Ich glaub, das hast du mir schon beim Auto vorgespielt.
Da kommt das Stück auf jeden Fall sehr prominent zum Tragen. Also es ist, ich find, das ist so ein Musikstück, das ist größer als die Filme selbst, weil es einfach so Wiedererkennungswert hat, so, ne? Deshalb, ich bin hier auf jeden Fall schon sehr angefixt, muss ich sagen. Auch wenn ich ja bei Chloe Zhao nicht hundertprozentig irgendwie so inszenatorisch mitgehe. Aber bin mal gespannt, was du dann sagst, ne? Wenn der Film, wenn du ihn dann gesehen hast.
Ja, bin auch sehr, sehr, sehr gespannt.
Du hast es ja schon angekündigt. Kommen wir jetzt mal zu meinen 2 von 3 favorisierten Filmen dieses Jahr. Zum einen haben wir da ein ultra spannendes Projekt, wo ich, als die ersten Meldungen kamen, gar nicht so richtig dran geglaubt habe, dass so eine Kombination nochmal möglich wäre. Aber tatsächlich schreibt oder hat Tarantino ein Drehbuch geschrieben, eine Fortsetzung für einen seiner Filme, nämlich Once Upon a Time in Hollywood, namens The Adventures of Cliff Booth. Und es wurde dann schon relativ früh gerüchtet irgendwie, okay, David Fincher könnte Regie führen und ja, so kam es dann auch und jetzt, ich habe hier im Podcast gesagt, ne, ich glaube das erst, wenn ich einen Trailer sehe, aber ich habe jetzt auch schon Set-Fotos gesehen, die letzten Wochen, Monate und seitdem glaube ich es auch schon und ja, sehr spannendes Projekt, ne, es geht um gleichnamige Figur, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Und das Ganze soll ein Prequel sein. Die Vorgeschichte von Cliff Booth, dem Stuntman von Leonardo DiCaprios Charakter aus Once Upon a Time in Hollywood. Ja, und viel mehr ist auch gar nicht bekannt.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Es ist ein Netflix-Film, könnte man vielleicht noch dazu sagen.
Ach ja.
Ja, ja, es ist ein Netflix-Film.
Ja, klar.
Und mal gucken, ob wir den tatsächlich vor allem hier bei uns zunächst auch im Kino sehen werden oder ob der Film exklusiv in Deutschland bei Netflix startet.
Ja, ich bin sehr gespannt, was sie sich da überlegt haben. Auch ganz ehrlich, die Kombination aus einem Drehbuch von Quentin Tarantino und dann der Regie von David Fincher, ne? Das kann ja eigentlich nur interessant werden, also ganz ehrlich.
Ah, interessant. Ich sehe gerade, es kommen so ein paar Darsteller auch zurück. Timothy Olyphant war ja auch in Once Upon a Time in Hollywood als ein gewisser James Stacy.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein fiktiver Charakter war oder ob das eine echte Figur, ein echter Hollywood-Schauspieler. Der taucht ja da an dem einen Set auf, ne, mit Leonardo DiCaprio zusammen. Und natürlich Elizabeth Debicki, die hat, glaube ich, auch bei Once Upon a Time in Hollywood. Kann das sein, dass sie die Ex, beziehungsweise in Once Upon a Time in Hollywood, heißt es ja, Cliff Booth hätte seine eigene Frau umgebracht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob das Elizabeth Debicki war in dieser Rückblende auf dem Boot, ne, wo es so angedeutet wird, er würde sie mit so einem, wie heißt denn das, diese Unterwasserpistolen, diese
Harpunen?
Mit so einer Harpune, als würde er sie mit so einer Harpune umbringen wollen. Oh. Nee, es ist, glaube ich, nicht Elizabeth Debicki, ja. Nee, sie ist hier nicht in, ich wusste gerade nicht mehr, nein, das war auch gar nicht Elizabeth Debicki, fällt mir gerade ein. Nee, das war eine ganz andere Darstellerin.
Okay. Also erstmal ist Timothy Olyphant, James Stacy ist tatsächlich ein Typ.
Ist ein Typ?
Ja.
Ja.
Den gab es. Worum es da wohl gehen könnte?
Ja, interessant, ne?
Vor allem, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie Leo da wieder für bekommen haben, ne? Ja, also ich meine, er wird ja in dem Film so komplett als die rechte Hand von Leo aufgebaut. So. Und jetzt dann jetzt die Frage, also verstehe mich nicht falsch, Brad Pitt hat ohne jeden Zweifel das Charisma, um so einen Film auch alleine tragen zu können. Ne? Aber hat dieser Charakter Cliff Booth das Potenzial, diese Story alleine zu tragen? Also was macht er dann den ganzen Tag so? Ne? Aber gut, Quentin, wenn er dann dazu noch was zu erzählen hatte, dann wird das schon irgendwas Vernünftiges gewesen sein.
Also die Szenen, in denen Cliff Booth alleine ist, in Once Upon a Time in Hollywood, ich erinnere da mal kurz an, wo er nach Hause kommt, in seinen Wohnwagen zum Beispiel, ne? Und diese ganze Routine mit seinem Hund, das war eigentlich schon ganz witzig. Da würde ich schon sagen, will ich mehr von sehen, genauso eben sein Aufeinandertreffen mit Bruce Lee. Das hatte ja auch was. Aber ey, also ich muss sagen, Tarantino, ja, klar, der ist jetzt so ein bisschen in die Kritik geraten die letzten Wochen, ne?
Ja, auch vor allem. Das ist aber auch selber schuld, ey.
Genau, Ende letzten Jahres, das war schon ein bisschen Banane alles irgendwie, muss ich sagen. Also da bin ich auch nicht.
Sau unnötig.
Ja, da bin ich auch nicht, kein Fan von. Also da. Nee. Sehe ich auch sehr kritisch irgendwie, weil Tarantino, da merkt man mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Heißt es, glaube ich. ja, ist so. Also bleib einfach irgendwie bei cineastischen Themen, bleib einfach dabei und fang nicht an, irgendwie auf Leuten rumzuhacken. So. Das finde ich ein bisschen schräg.
Ja, und, total. Ich verstehe es nicht, der hat das überhaupt nicht nötig.
Hat er nicht nötig.
Nein.
Der ist schon arrogant genug, ne, mit seiner Art. Also so, wie er es nach außen manchmal kommuniziert, ne? Das, man könnte schon meinen, so, okay, Quentin, wir wissen, du bist der Geilste, ne? Also du schreibst schon verdammt gute Drehbücher und inszenierst halt auch sehr einzigartig. Und ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber er hat ja irgendwie in Kooperation mit Fortnite hat er einen Kurzfilm zu Kill Bill rausgebracht, den er nicht selber geschrieben hat.
Ja, das ist schon ein bisschen arm, ey.
Das ist schon irgendwie ein bisschen bitter, muss ich sagen. Also da habe ich auch die Lust verloren, als ich das gehört habe, mir das irgendwie anzugucken.
Ja.
Will ich irgendwie gar nicht so richtig als reines Tarantino-Werk sehen. Aber egal. Spannend hier auf jeden Fall tatsächlich trotzdem die Kombination Tarantino und mein Lieblingsregisseur David Fincher, der jetzt hier, glaube ich, zum dritten Mal mit Brad Pitt zusammenarbeitet, nach Sieben und nach Benjamin Button, ist auf jeden Fall eine geile Kombination. Ich sehe die beiden sehr gerne. Ich fand auch Der Killer ziemlich gut, gefiel mir wirklich sehr gut, der Film. Den habe ich, glaube ich, 3-4 Mal schon gesehen mit Fassbender, also den letzten David Fincher, Netflix-Film.
Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Guck dir den an, der ist super. Also es ist, ja. Mal gespannt,
ja,
was
nachholen, ja.
Was du durch die Arthouse-Brille da noch so siehst. aber ja. Naja, der war cool. So, und jetzt kommen wir zu der crazy Verbindung zu meinem nächsten Film. Ja. Während hier, wie gesagt, Fincher nur Regie führt und nicht das Drehbuch schreibt, führt bei einem anderen Film, bei einer anderen Fortsetzung oder zweiten Teil, wie man es jetzt sehen möchte, Sequel, Prequel, tatsächlich Aaron Sorkin selbst Regie. Der hat nämlich bei The Social Network, einem anderen David Fincher-Film, hat er das Drehbuch geschrieben und jetzt hat er auch wieder das Drehbuch geschrieben und führt selber Regie. Nämlich, wir reden hier von The Social Reckoning, die Fortsetzung zu The Social Network. Und ein Film, der, ich glaube, 2010 hat der, 2011 war er bei den Oscars, ja, so relativ überraschend als bester Film abgesahnt, ne? Und genau, hier haben wir jetzt die Fortsetzung. Ich gebe mal ganz kurz diesen einen Satz, der hier bei IMDb steht. Eine Facebook-Ingenieurin wendet sich mit brisanten Firmengeheimnissen an eine Reporterin des Wall Street Journal, um Missstände aufzudecken. Also ich gehe mal stark davon aus, dass hier auch so ein bisschen um so den Spionagevorwurf, ne, und die Verbindung zu NSA, CIA, Mark Zuckerberg, US-Regierung, da gibt er sich ja auch nicht so ganz parteilos, sage ich mal. Ne? Und das ist schon meiner Meinung nach ein Film wert. Da kann man schon mal ein bisschen genauer hinsehen. Ich sag mal so, bei Social Network war jetzt auch nicht die beste Werbung für die Person Mark Zuckerberg. Und das hat, glaube ich, auch schon so seinen Grund. Diesmal ist er gespielt von Jeremy Strong, ne? Wir alle kennen ihn aus Succession und eben als, wie sagt man so, nicht Idol, sondern so Ziehvater von Donald Trump in, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Film hieß, mit
Sebastian. The Apprentice.
The Apprentice, danke. In
genau. Roy Cohn,
ja. Genau. Roy Cohn, ja. Mickey Madison ist auch am Start, ne?
Die sehe ich ja nicht ganz gerne.
Ja, überraschende Oscar-Preisträgerin. Auch durch Once Upon a Time in Hollywood überhaupt erst zu großem Ruhm gekommen, sage ich mal, ne? Ja. Und und natürlich Jeremy Allen White hier auch am Start.
Den sehe ich sowieso immer gerne.
Den sehen wir auch sehr gerne. Ich habe jetzt letztens, wo hat er denn mitgespielt? Da war ich auch sehr überrascht. Der hat vor vielen, vielen Jahren hat er in... Sag mal her, nicht das. Doch, hier, Shameless tatsächlich. Da hat er wohl auch schon so seine ersten Karriere-Steps gemacht, ja. Hast du die mal gesehen, Shameless? Nicht ganz nüchtern? Mit William H. Macy? Da spielt da so ein Alkoholiker-Familienvater?
Nope.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Ja. Also ich freue mich auf beide Filme total, muss ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die, The Adventures of Cliff Booth ist jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp oder irgendwie, da steht Fat Dick und Fat Fincher und Brad Pitt drauf. The Social Reckoning könnte eher so ein Ding sein, was in der Versenkung oder aus der Versenkung heraus erstmal an Mann gebracht werden muss. Ne? Aaron Sorkin ist jetzt nicht der Riesenname, für so Spezialisten wie uns schon eher, wenn man sich mal so anguckt, irgendwie, der hat auch Eine Frage der Ehre geschrieben, der hat Molly's Game geschrieben, den ich auch sehr gern mag, The Trial of the Chicago 7, das war so sein letzter Film, auch auf Netflix, der war so ein bisschen, wie soll ich sagen, da war er schon so sehr experimentierfreudig, ne? Auch Sacha Baron Cohen hier in einer äußerst seriösen Rolle. Da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Mhm. Den Steve Jobs mit Fassbender. Also der hat schon eine sehr beachtliche Autorenkarriere, muss ich sagen. Ne? Also die Filme, die ich so von ihm gesehen habe, die er geschrieben hat, die ich auch mag, die sind auch außergewöhnlich gut.
Ja.
Also die haben jeder was für sich und die gucke ich auch sehr gerne. Als Regisseur darf er gerne, achso, Being the Ricardos, der ist auch noch, der war später sogar noch, nach The Trial
Being
of Chicago.
Being the Ricardos.
Ja, mit Javier Bardem.
Hab ich noch nie gehört, ey.
Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Netflix-Film war. Ja. Auf jeden Fall, ja, Aaron Sorkin, das auf dem Regiestuhl, das kann auf jeden Fall sehr sehenswert werden. Ja, ich bin sehr optimistisch.
Ich bin auch sehr gespannt, ja. Schauen wir mal, was dann da ist. Aber ja, mal, also ja. Ich, The Social Reckoning. Also ich bin wie gesagt gespannt, ob das nochmal so gut werden kann wie bei Social Network. Der war ja auch überraschend gut, der Film, da muss man einfach sagen. Ob jetzt diese Welt nochmal so interessant dargestellt werden kann. Schauen wir mal. War jetzt auf jeden Fall so ein Film, den ich jetzt, also ich wusste, wie gesagt, dass der kommt und dass es den gibt und so, aber ich hatte den jetzt nicht, also auf Dune Messiah oder so freue ich mich ja jetzt schon seit 2 Jahren, aber Social Reckoning, der kam für mich so ein bisschen so aus dem Nichts.
Der kam tatsächlich aus dem Nichts, ne?
Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie schon mit weitem Vorlauf davon mitbekommen, dass da jemand dran gearbeitet hätte oder so. So meine ich. Ja.
Nee, also der ist auch, der ist jetzt nicht so gehypt. Der hat ja auch nicht so einen krassen Frontrunner wie einen Brad Pitt oder einen, weiß ich nicht, Tom Cruise oder so, ne, in den Startlöchern.
Ja,
voll. Apropos auch sehr interessantes Projekt, ne, mit Tom Cruise, neuer Film Digger. Also nicht, nicht das hamburgerische Digger, sondern D-I-G-G-E-R, ne, also der. Gräber.
Ja.
Ja.
Der Gräber.
Ist es Inarritu? Gonzalo? Alejandro Gonzalo Inarritu? Ich kann mir das nicht, ich krieg's nicht auseinander, ne? Immer mit. Ja, es ist Inarritu. Digga, genau. Da gibt's auch einen ersten Teaser. Ja, bin mal gespannt, was das für ein Projekt wird und.
Ja, Mann.
Ja, was Tom Cruise da so zeigt, auf jeden Fall. Ist auch ein Projekt. Ich glaube, der startet aber erst Ende des Jahres. Sollen wir nochmal den Leuten da draußen so ein paar Starttermine mitgeben, vielleicht für den einen oder anderen Film?
Ja,
lass
klar.
Lass mich gucken. The Social Reckoning, der ist jetzt hier gelistet mit einer Premiere für den 9. Oktober 26 in den USA, ja. In Deutschland hat noch keinen Starttermin, aber 8. Oktober, 9. Oktober ist hier so laut IMDb. Und The Adventures of Cliff Booth, den bekommen wir, der kommt glaube ich schon im Sommer. Den kriegen wir, der hat noch keinen Starttermin.
Wirklich nicht. Cliff Booth hat noch keinen Starttermin. Krass.
Interessant, aber Tarantino habe ich, Tarantino sage ich schon, DiCaprio und Margot Robbie sind angeblich, sollen wohl auch für ihre Rollen in Once Upon a Time zurückkehren, wird gerüchtet.
Ach, nö. Ja.
Scheduled to be released in selected theaters and on Netflix in 2026. Nee, der hat noch gar kein richtiges Startdatum.
Bruh.
Ja, vielleicht kommt er auch erst 27. Hauptsache, er kommt vor GTA 6.
Ey, und scheiß, bis GTA 6 kommt, sind wir beide schon in Rente wahrscheinlich. Dann ja. Brauchen wir uns auch keinen Urlaub mehr zu nehmen. Bist du ein GTA-Zocker?
Also das, ja, das auf jeden Fall, ey.
Naja.
Da werde ich nochmal aktiv werden, ja. Das GDA. GTA. Ja, wenn das rauskommt, ist eh alles andere egal.
Ohne Scheiß, bin mittlerweile bei einem, falls das nochmal rauskommt.
Ne? Ja, wirklich.
Diesen kleinen semantischen Unterschied zwischen wenn und falls. Ne?
Ey, Rockstar hat ja angeblich 1 Milliarde in die Produktion gesteckt, ne?
Ach, wahrscheinlich mehr, ohne Scheiß.
Ich glaub, oder mehr.
Zwei bis drei oder so.
Dann können die doch einpacken, wenn die das nicht rausbringen.
Ja, ja, das wäre eine Grand-Katastrophe.
Es wäre auf der anderen Seite aber auch der ultimative Boss-Move zu sagen, nee, wir stampfen es ein, wir bringen es jetzt doch nicht raus. Es kann nicht so gut werden, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Also es wäre auf jeden Fall der ultimative Boss-Move.
es ist da so ein bisschen tatsächlich die Frage, ne? Wovor kuschen die denn da die ganze Zeit? Also was fürchten die denn? Dass das nicht von Anfang an perfekt ist? Ja,
ja, mein Gott. Ja.
Dafür gibt es halt Updates, aber lass die Leute das so ja spielen, verdammter Haxenauer.
Ja, aber dieses sogenannte Polishing, ne, das muss schon sein, ey. Sonst hast du dasselbe Fiasko wie mit Cyberpunk und ja.
Auf der anderen Seite musst du dir mal die Frage stellen, wie viele Menschen da draußen haben denn überhaupt die entsprechende Hardware, um das so auf Ultra und 120 FPS zu zocken?
Wahrscheinlich 5 Leute auf der Erde. Ja, ja. Also für den PC ist es ja erstmal noch gar nicht angekündigt, ne? Nur
ach, für die das Konsolen. Auch nicht?
Nee, es ist nicht angekündigt.
Scheiße, Junge.
Und ich erinnere mich noch, da war ich im Abi-Jahrgang, in der Abi-Abschlussschuljahr muss das gewesen sein. Da kam ja GTA 4 raus. Auch für einen PC. Und ich weiß noch, ich war damals ja auch so ein Laptop-Schüler und auch die anderen Kollegen.
Laptop-Schüler.
Also, ja, wir waren ja auch so ein bisschen so eine IT-Klasse, ne? Und auf jeden Fall, die anderen Kollegen in der Klasse und ich selber ja auch, wir hatten das ja dann am Start und es hat halt nur rumgekrüppelt irgendwie auf den Laptops. Also, es lief bei keinem irgendwie richtig geil und war, also GTA 4 zumindest, war die. Der Port von Konsole auf PC war ja auch schon ein Fiasko irgendwie und totales Drama, weil das nicht so richtig gelaufen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar da irgendwie ein Risiko eingehen wird, was die Konsolenversion angeht. Also da muss der Release halt auch sitzen, ne? Und was aber auch, also für mich, ich bin ja großer Fan vom Narrativ einfach, so vom Storytelling her, ne, was bringen die Figuren, was bringen die für Geschichten mit, was wird es wieder für tolle Filmreferenzen und Easter Eggs geben, ne, das ist so, wovon ich ja sehr viel profitieren will, irgendwie bei so einem GTA einfach, ne, von einer geilen Storytelling-Atmosphäre halt irgendwie auch, ne, und weniger jetzt, klar, das Gameplay und so, ne, ist logisch, aber gut, dass so die Gaming-Nerds, die verdammten Gaming-Nerds, kommen wir zurück zu deinem schönen Pick. Hast du gerade schon gesagt, ne?
Hab ich das gerade schon gesagt?
Ich weiß nicht. Weiß ich gerade nicht.
Hab ich das gerade schon gesagt? Lass mich mal kurz.
Was willst du haben?
Lass mich mal gerade mal kurz schauen.
Den hier haken wir auch mal ab.
Genau. Ich würde dann jetzt einfach mal, ich habe zwar ein bisschen Angst darüber zu sprechen, aber ich würde jetzt einfach mal in chronologischer Reihenfolge vorgehen. Also im Sommer erwartet uns das Sommerblockbuster, der Sommerblockbuster des Jahres. Und zwar die Odyssey. Ja, was haben wir schon drüber gesprochen, das eine oder andere Mal, aber das ist so ein Film, der hat sich seinen Hype auch irgendwie selbst geschaffen. Ne? Also du hast auf der einen Seite Christopher Nolan, der ohne jede Frage einer der größten Regisseure unserer Zeit ist. Jeder, der was anderes behauptet, ist einfach ein Dummkopf in meinen Augen. Und der wagt sich dann an einen der ältesten Stoffe der Menschheitsgeschichte, nämlich an die Odyssee. Damals, glaube ich, so vorgelegt von Homer. Von Homer Simpson. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann er das niedergeschrieben hat. Ey, das ist aber schon ewig und 3 Tage her. Keine Ahnung, 2000 Jahre oder so. Und ich kann dir ehrlicherweise, also mein Vater hat das, glaube ich, sogar, hat er mir noch nicht erzählt, damals gelesen. Ich habe es aber nie gelesen, deswegen kann ich
mich. Vor 2000 Jahren hat er es gelesen.
Mein Vater hat es vor, mein Vater war da vor 3000 Jahren, Gandalf. Der war da dabei, als Homer das niedergeschrieben hat. Nee.
Ja.
Also die Odyssee, da geht es irgendwie um Odysseus, um den Krieg von Ithaka und dann gibt es auch noch
Troja,
die lange gefährliche Heimreise mit irgendwelchen Irrfahrten auf dem Meer, dann gibt es das trojanische Pferd, es gibt einen Zyklopen, es gibt irgendwelche mystischen Wesen, irgendwelche Sirenen, es gibt Hexengötten, Circe und so. Und dabei versucht dieser arme Mann doch einfach nur zu seiner Frau Penelope zurückzukommen.
Mhm. Ich habe auch schon vergessen, warum er überhaupt weggefahren ist.
Ja, wegen des Krieges, oder?
Das wegen des Krieges? Nee, der irgendwohin ist er, aber hat dann auf dem Weg so viele Abenteuer erlebt.
Ja. Na jedenfalls, also ich bin gespannt, wie Christopher Nolan diese Geschichte angeht, weil ich glaube zu wissen, dass das doch eine recht umfassende Erzählung ist. Und entweder er konzentriert sich dann so auf einzelne Aspekte dieser Geschichte, oder der musste halt in einem schwindelerregenden Tempo durchrushen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, es ist ein Christopher Nolan-Film, der wird sicherlich zwischen 2,5 und 3 Stunden Laufzeit haben. Ich sag mal so 165 Minuten vielleicht oder so. Also er wird auch schon sicherlich viel Zeit haben, etwas zu erzählen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Oder bevor ich dich das frage, Homer, die Odyssee startet am 16. Juli, zumindest ist das so geplant in den deutschen Kinos. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf herumspukt oder ob es anderen auch so geht. Ich finde, dass Christopher Nolan eine sehr moderne Art hat, Geschichten zu erzählen, weil er macht immer mehrere Ebenen auf und spielt mit Zeit und so weiter. Glaubst du, dass diese Form des Erzählens mit so einer altbackenden Geschichte, so einem Sandalen-Epos zusammenpasst?
Das Ding ist ja, bei der Odyssee ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ne, es ist eine sehr geradlinige Reise. Also es kommt ja, ich erinnere mich ja an diesen Film mit diesen TV-Film von vor fast 30 Jahren, der ist von 97, mit Armand Assante. Ich weiß noch, das war für mich voll das Highlight, weil das ja so ein Zweiteiler war. Und der kam im Fernsehen, bei ProSieben meine ich, und die hatten dann schon in der Werbung so ein bisschen mit CGI-Monstern, ne, wie heißt das, dieser Drache, wenn du da den Kopf abschlägst, dann wachsen zwei neue Köpfe raus und so, weißt du, auch so ein mythologisches Fabelwesen, was eben, also das stelle ich mir, das muss ja auch in Christopher Nolans Film kommen, so.
Ja.
Aber wie gesagt, diese ganze Reise war sehr geradlinig erzählt. Also ist halt die Frage, wie krass wird Nolan hier verschachteln, ne, und mehrere Zeitebenen aufmachen können.
Ja.
Was möglich ist natürlich, dass er mit dem Ende startet, ne? Das wir natürlich irgendwie so vom Ende vielleicht irgendwie erstmal was im Prolog haben und dann quasi die Geschichte beginnt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass das irgendwie aus der Perspektive von irgendwie erzählt wurde, die ganze Geschichte. Dass es auch so eine Art Erzähler gab bei dem Film mit, bei dem 97er-Film. Ja, das könnte eine Möglichkeit sein, dass vielleicht der Sohn von Odysseus hier die Geschichte jemand anderem erzählt, seinen Kindern erzählt. Gibt auf jeden Fall eine Menge Stationen, die hier abgeklappert werden. Und eben wusstest die Verbindung zu Troja ist ja auch relativ spannend. Ne? Wir erinnern uns an den Wolfgang Petersen Troja, da kommt ja Odysseus auch vor, gespielt von Sean Bean. Und diese ganze Geschichte.
Lass mich raten, er ist gestorben.
Weiß ich nicht. Nee, nein.
Was?
Also,
Sean Bean durfte mal einen Film überleben?
Ja, gut. Ja. Da gibt es tatsächlich einige, ne?
Ja.
Aber in dem Fall, nee. Also, ich meine, ich will es jetzt nicht spoilern, ne? Aber.
Ja, nee, alles gut.
Ja.
War auch eigentlich nur ein Scherz.
Ja. Also. Lass uns überraschen,
dass
ne?
Das, Ja, wusstest du eigentlich, dass die Teile von Odyssee in Deutschland gedreht haben?
Ja, das war mir bewusst, ja. Dass da tatsächlich sind doch, ich weiß nicht, an der Nordsee, an der Ostsee
An der
irgendwo, ne?
Ostsee, ja.
An der
Ey,
Ostsee.
wo habe ich das denn neulich gehört? Ich habe das in irgendeinem Reel gesehen oder so.
Ja, es gab auf jeden Fall eine Menge Set-Footage, so.
Genau, da hat irgend so eine Frau da die ganzen Crew-Zelte fotografiert und die scheint da
Ja.
wohl diese Höhlenszene um den Zyklopen da gedreht zu haben.
Interessant, ja. Der
Ist doch
ja auch
krass, dass, ne,
im.
dass sie dafür extra nach Deutschland fliegen, so als ob es in den USA nicht genug beeindruckende Höhlen gäbe. So.
Ja, da ist ja auch noch der Strand, ne, und so. Also
Ja.
Nolan legt ja viel Wert darauf, tatsächlich wenig VFX zu nutzen, CGI zu nutzen, alles practical und on camera.
Ja.
Im Trailer ist ja auch dieser berühmte Shot, also was heißt berühmter Shot, ne, dieser sehr markante Shot, wo Odysseus, Matt Damon vorne auf dieser, wie heißt das, Galeone, dieses Schiff, dieses. Ist das eine Galeone, wo die dann da am Rudern sind?
Boah, wie jetzt das Schiff heißt, das weiß ich
Ja.
tatsächlich gar nicht.
Auf jeden Fall rudern die Jungs hinten, er steht vorne und wird dann halt von so einem flackernden Licht angestrahlt, ne? Und ich habe ja dann aus Scheiß auch schon zu dir gesagt, irgendwie so wie Nolan irgendwie drauf ist, kann ich mir vorstellen, dass die da vorne wirklich ein Feuer gemacht haben und nicht einfach
Ja,
nur ein flackerndes LED-Licht eingesetzt.
da hast du mir noch erzählt, wie aufwendig das ist, sobald an einem Set mal echtes Feuer
Ja klar, wie
zum
viele
Einsatz kommt.
Departments da plötzlich, ne? Musst du
Ja,
irgendwie Stunt-Crew,
genau.
dann brauchst du Brandschutz, dann brauchst du ja, eine Menge Departments, die involviert sind und
Ja,
irgendwie
dann hast du direkt die
aufpassen.
Feuerwehr da, dann hast du vielleicht
Genau,
Sanitäter da, falls irgendwas
genau.
passiert. Ja.
Ja,
Das ist.
Wasserfeuerwehr, ne?
Ja.
Wasserschutzwacht, keine Ahnung. Bestimmt in
Ja.
Deutschland sind die Auflagen noch viel krasser.
Ja.
Ja.
Weißt du, was für mich bisher so der markanteste Shot aus dem Material war, was wir bisher hatten? Wo sie da am Strand stehen und versuchen, dieses Boot da scheinbar wieder aufzurichten oder was auch immer die da machen. Da sitzt so einer auf seinem Pferd, so im Vordergrund, im Hintergrund sind sie da alle am
Ja.
Ziehen an so einem Seil, ne?
Ja. Ist
Also
das
da werden
nicht.
schon verdammt geile Bilder auf uns einprasseln.
Ich dachte immer, es wäre das trojanische Pferd, was die
Das
da
kann auch
probieren,
sein.
aus dem
Ich
Sand zu ziehen, irgendwie.
hatte Schwierigkeiten damit, das identifizieren zu können, was genau das für ein Objekt war.
Ja. Also es sieht schon ultra haptisch aus, der ganze Trailer,
Total.
ne? Es sieht
Das sieht
alles sehr
ultra episch
greifbar
aus,
aus.
ja.
Ich finde es geil, wo diese Untoten irgendwie aus dem Sand auferstehen und dann plötzlich vor ihnen stehen. Dieser Shot ist geil. Der, den du auch gerade gemeint hast, sieht auch sehr spannend aus. Der Zyklop, auf den können wir ja wahrscheinlich auch schon irgendwie so einen Blick erhaschen.
Der war im Trailer zu sehen,
Der war
ja.
im Trailer zu sehen in dieser Höhle, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das practical ist, dass da ein Typ ist mit einem krassen Kostüm irgendwas, mit so einem Aufbau.
Wenn die so ganz clever mit so Miniatures gearbeitet haben, so wie Peter Jackson das da gemacht hat, dann
Oder
mag
so.
das tatsächlich sein, ja.
Ja. Jetzt will ich noch mal ganz kurz. Dreiköpfiger Drache Odyssee. Der heißt nämlich, das ist doch. Wie heißt denn das Vieh? Auf jeden Fall hast du den Zyklopen. Du hast die Medusa, meine ich, ne? Die wäre auch Teil von der Odyssee. Also sprich, diese Frau mit dem. Mit den Schlangen als Haarpracht und diese dreiköpfige Schlange. Oh, wie heißt denn das Vieh nochmal? Sechsköpfiger Drache. Ist das ein sechsköpfiger Drache?
Ich habe keine Ahnung,
Aber du weißt, was
wie
ich
sowas
meine,
heißt.
ne?
Ja, diese ganzen Fabelwesen da, aber ich kann die jetzt ehrlicherweise alle auch gar nicht irgendwie auseinanderhalten.
Gegen den hat Herkules, Disneys Herkules auch schon gekämpft, ey.
Ach, der war das. Ja, klar, den kenne
Auch
ich.
diesen, der in dem Videospiel, in dem dazugehörigen, der war schon tricky, der Boss, muss ich sagen.
Das ist doch die Hydra, ne?
Ach, die Hydra, natürlich.
Hydra, ja.
Heil Hydra. Alle Marvel-Fans da draußen.
Ja, apropos Marvel-Fans, die sind ja regelmäßig, die sind ja regelmäßig, oder wie formuliere ich das jetzt? Die kommen ja regelmäßig in den Genuss eines Star-aufgeladenen Casts und der eine einzige Autorenfilmer nebst Tarantino, der sich das ebenso leisten kann, ist halt ein Mr. Nolan und deswegen. Ich meine, ich zitiere einfach. Also Matt Damon als Odysseus, das wissen wir. Tom Holland, Anne Hathaway. Oh, guck mal, die Frau von William Shakespeare spielt mit. Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, oh Gott, okay. Ryan Hurst, also das ist wieder ein Cast sondergleichen. Bevor wir jetzt anfangen, uns hier ewig im Kreis zu reden, ich freue mich mega drauf und ich finde es so ein bisschen nervig, dass da jetzt schon wieder so übelste Lästerei im Internet stattfindet, nur weil irgendwelche Geschichtsautos ohne Leben und Hobby gesehen haben. Oh, der Helmbusch da, dieser Besen auf dem Helm von Matt Damon sieht aber nicht so geschichtsträchtig und akkurat aus, wo ich mir denke so, Bruder, warst du vor 3000 Jahren wirklich dabei, als die gekämpft haben? Weißt du eigentlich, wie deren Helme aussahen? Oder woher willst du das jetzt wissen, dass das nicht akkurat ist? Meine Fresse. Außerdem ist es immer noch eine fiktive Erzählung, so deswegen finde ich, dass sie sich beim Aussehen der verkackten Helme dieser Figuren auch ruhig mal ein bisschen kreative Freiheit lassen können. Hey, mein Gott, nur eins.
Als Omer das Ding geschrieben hat, war das auch schon so ein bisschen Science-Fiction.
Ja, eben.
Oder Fiction, sagen wir so. Also der hat sich da auch schon das ein oder andere irgendwie aus den Fingern gesaugt. Und Benny Safdie, ne, der ist ja auch sehr prominent in dem Trailer mit diesem krassen Rüstung. Der spielt ja hier den Agamemnon, der auch in Troja beispielsweise auftaucht, ne? Und ich glaube, von Brian Cox war der damals gespielt. Also viel Verbindung miteinander. Ich muss auch sagen, ich finde ja das Kostüm an sich erstmal geil, dieses Agamemnon-Kostüm. Aber wie das jetzt, ob sich das so homogen einfügt in die ganze Erzählung, in die ganze Geschichte. Wir bleiben gespannt. Es wird jeder darüber reden. Jeder wird reinrennen in den Film. Zur Runtime kann man tatsächlich noch, ne, weil du es eben angesprochen hattest. Seit Oppenheimer ist bei Nolan alles möglich. Also in 3 Stunden kann er eben so ein Biopic erzählen in 3 ultra krassen Akten. Kann er wahrscheinlich auch Homers Odyssee erzählen, denke ich mal. Und mit einem sinnvollen Spannungsbogen, ohne dass dem Zuschauer langweilig wird und ohne dass es zu sehr gestretched ist. Von daher.
Aber ich hab Schwierigkeiten, mir vorzustellen, bei den Bildern, die wir jetzt schon bekommen haben, dass das in irgendeiner Art und Weise langweilig wird. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht. Also es wird wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja, es wird schon sehr temporeich sein. Also
es wird halt episch, so ein Epos. Es wird,
also genau.
Modernes Epos, weil früher hatten die ja wirklich schon so ihre Längen mit 4 Stunden, weiß ich nicht, Kleopatra oder Ben-Hur oder so, aber da kommt dann vielleicht wirklich die moderne Erzählweise Nolans dem Ganzen zugute. Weil ich finde, langweilig oder langgezogen sind seine Filme nie.
Nee, der hat eigentlich keine Probleme, was Pacing angeht. Und genau. Und Rhythmus. Jetzt will ich aber mal ganz kurz noch schauen, wer ist hier für die Musik?
Ludwig Göransson.
Ah, wieder Ludwig Göransson.
Und die Kamera ist wieder heute von heute mal.
Ja, das hatte ich noch auf dem Schirm, genau. So.
Der Niederländer.
Ja.
Der hat auch einen Oscar gewonnen, genau, für Oppenheimer. Ja.
Genau, also hier an dieser Stelle könnte man auch noch für alle den der Name Jeff Keighley was sagt, ne? Das ist hier der Host von den Game Awards. Er moderiert auch bei der Gamescom in Köln moderiert er auch immer so ein Event, was irgendwie parallel läuft, wo dann neue Games vorgestellt werden. Also in der Gaming-Branche ist der Typ schon sehr sehr bekannt. Gilt als so eine Art Brancheninsider. Und was ich jetzt im Rahmen dieser ganzen IMAX-Geschichte mitbekommen habe, ist tatsächlich, dass seine Eltern sind so Kameraentwickler, Kameraingenieure. Und die haben tatsächlich die neue IMAX. Und die heißt auch so, die heißt Keighley IMAX.
Das hast du, glaube ich, das haben wir.
Das habe ich dir, glaube ich, mal so irgendwie vor kurzem mal erzählt. IMAX Keighley 70 mm Kamera. Das ist Genau, sie ist um ein Drittel leiser, also wenn ihr mal so Behind-the-Scenes-Material irgendwie von, das fand ich schon bei Dunkirk, fand ich das schon so beeindruckend, was für ein Riesenklopper sich heute von heute mal und seine Kamera-Operator da auf die Schulter drauf ballern mussten. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel es wiegt, also um die 50 Kilo. Und dann halt auch noch bei vielen Wasserszenen eben, ne? Bei Dunkirk, ja. Genau. Die IMAX Keeley-Kamera wird nach dem im Herbst verstorbenen David Keeley und seiner Frau Patricia Keeley benannt, die beide als Large Format Post-Productions-Spezialisten über 50 Jahre bei IMAX tätig waren. So, krass, und die zwei sind die Eltern von diesem Jeff Keeley und jeder, der irgendwie sich mit Gaming und Gaming-Industrie beschäftigt, der kennt Jeff Keeley. Also mir war das auf jeden Fall schon, seit vielen Jahren ist der Typ mir ein Name, weil er eben auch diese Game Awards moderiert, wo immer Ende des Jahres der Game Award, also fürs beste Spiel des Jahres, verliehen wird und auch Trailer gezeigt werden für Neuankündigungen, neue Games und so, ne? Also das ist das Event eigentlich, ne? Ja. Netter Funfact am Rande. So.
Ja.
Kommen wir zu Werwolf.
Nee, einen kurzen Nachtrag möchte ich mir erlauben zu Odyssee. Und da sind wir auch endlich durch.
Ja.
Also für manche, die sich gerade vielleicht über meine historische Ungebildetheit lustig gemacht haben.
Ja.
Es ist heute bis teilweise, man ist sich heute teilweise nicht mal sicher, ob es Homer überhaupt gab. So, die homerische Frage. Außerdem wird die Frage diskutiert, in welcher Epoche der Typ gelebt haben soll. Herodot hat mal geschätzt, dass der irgendwie 400 Jahre vor ihm gelebt haben müsse. Dies entspreche in etwa der Zeit um 850 vor Christus. Andere historische Quellen legen das Wirken Homers in die Zeit des Trojanischen Krieges, der traditionell etwa um 1200 vor Christus datiert wird.
Mhm.
Aber wie gesagt, es weiß keiner, ob es den überhaupt gab und wann er gelebt haben soll. Also niemand weiß, wann ist er geboren, wann ist er gestorben, wann hat er gelebt, wo hat er gelebt. Ja, kann auch sein, dass es irgendeinen so Ghostwriter gab und einfach nur dem Typen der Credit für diese Geschichte zugefallen ist. Also.
Oder mehrere Ghostwriter.
Oder mehrere, genau. Genau.
Ist das auch eine. Ist eine witzige Verbindung, weil wir zuvor ja auch über Shakespeare gesprochen haben. Über den gibt es dieselbe Verschwörungstheorie. Dass
William er gar nicht selbst geschrieben
hat. Dass er nicht selbst geschrieben hat, dass, ob es ihn überhaupt wirklich gab, so als Person.
Okay,
es gibt auch einen Film dazu von Roland Emmerich, Anonymous, wo eben genau diese Thematik so ein bisschen abgearbeitet wird. Ist ein okayer Film. Ich finde so dieses ganze Wikipedia-Rabbit-Hole dazu eigentlich ein bisschen spannender. Also könnt ihr euch mal einlesen. Besonders was William Shakespeare angeht, da gibt es tatsächlich ein paar sehr interessante Theorien, warum es den tatsächlich nicht gegeben haben soll und wer stattdessen seine Werke verfasst hat. Genau, oder eben das Thema Ghostwriter oder Pseudonym, ne? Unter dem dann die Werke hervorgebracht wurden, ja. Mensch, Shakespeare und Homer im Spotlight hier bei uns, bei den verdammten Nerds heute.
Jetzt kommen wir aber wirklich zu einem etwas moderneren
Monster. Ja, wobei ich dazu auch gar nicht so viel sagen kann zu Werwolf,
nicht Werwolf. Nicht so viel, ne?
Ja, es gibt nicht so viel. Ich habe gesehen, bei IMDb gibt es einen ganzen Haufen Werwolf Set-Fotos, so sehr Robert Eggers-like, eine Hütte und irgendwie eine kleine dreckige Hütte und irgendwie so ein so eine Art Stallungen.
Also spielt das wieder in so einem älteren Setting?
Ja, anscheinend. Zumindest, also Die Leute haben schon Klamotten an, die sehen jetzt nicht aus wie so Steinzeitmenschen irgendwie, aber, sehr so
The Witch-mäßig.
Ja, The Witch-mäßig, mittelaltermäßig, so ein bisschen.
Okay.
Hier ist ein Foto von Aaron Taylor Johnson, der ziemlich viel Dreck in der Fresse hat. Nein, also wie ich schon gesagt habe, Aaron Taylor Johnson, Willem Dafoe, Lily Rose Depp, also Robert Eggers setzt hier auf alte Bekannte. Zusammen mit Sion verfasst er hier das das Drehbuch ein in Island geborener Autor und Produzent. Ja. Was hat er noch geschrieben? The Northman.
Ja.
Lamp und Dancer in the Dark.
Oh, Lamp ist geil. Ey, guck mal, ich sehe es gerade, ne? Bei Wikipedia steht es, das soll im 13. Jahrhundert spielen.
Ja.
Also das wäre dann sogar nochmal irgendwie 200, 300 Jahre vor The Witch.
Ey, aber oh, du sagst,
ja. Du kennst doch den Pakt der Wölfe, ne?
Die, ja, sicher.
Und diese Erzählung basiert ja so ein bisschen auf der Bestie vom Gévaudan. So Vibes kriege ich gerade dann von dem Projekt, so.
Pakt der Wölfe konnte ich dir noch folgen, aber die Bestie von Gévaudan, das sagt mir jetzt nichts. Die Erzählung darüber zumindest.
Also die Bestie von Gévaudan, das war so eine Reihe von Todesfällen in Frankreich. Die hat zwischen 1764 und 1767 stattgefunden und da wurde irgendwie, weiß ich nicht, 100 Opfer ungefähr gerissen und es weiß kein Mensch von wem. Damals ging dann natürlich so um, ja, es muss ein Werwolf sein. Heutzutage fragt man sich, keine Ahnung, war es irgendwie ein normaler Wolf, irgendein wilder Hund oder vielleicht sogar eine Hyäne, die aus irgendeinem Zirkus ausgebrochen ist oder so. Und darauf basiert dann ja der Pakt der Wölfe auf dieser Geschichte. Genau.
Apropos Pakt der Wölfe, ne? Christophe Gans, der hat auch dieses Jahr einen neuen Film.
Ah ja.
Ja, der hat 2006 ja den ersten Silent Hill gemacht und der bringt ja dieses Jahr, meine ich, wieder einen neuen Silent Hill Film raus.
Ah ja. Okay.
Auf den sind Fans auch sehr gespannt. Ich bin auch so leicht Bock habe ich da schon drauf, ja. Christophe Gans. Christophe Gans. Müsste Franzose sein, ne?
Christophe Gans. Gans.
Französischer
Film. Krass, ey, guck mal.
Ja, ja.
Der Pakt der Wölfe, Vincent Cassel, wusste ich gar nicht.
Ja.
Der ist ja in meinem Bewusstsein erst dieses Jahr aufgetreten, als ich ihn endlich mal Lion gesehen habe. Zurück zu Mr. Eggers. Ja, okay. Also,
worum geht's? Eine
spannende Nummer.
Um den gleichnamigen Werwolf geht's da anscheinend, ne?
Ja, um den Werwolf.
Ja.
Der hat sich ja jetzt scheinbar so ein bisschen, also bei Nosferatu hat er vielleicht Blut geleckt, und möchte sich dann jetzt so ein bisschen mit den klassischen Universal-Monstern beschäftigen, ne? Also danach, ohne, dass das die Universal-Monster sind, aber...
Und danach kommt Frankenstein.
Frankenstein, ja. Die Mumie fehlt dann noch.
Und die Mumie. Und der Unsichtbare.
Ey, ohne Scheiß, ne? Es ist doch gar nicht so lange her, dass das letzte Mal so ein Film über den Unsichtbaren es gab. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob der gelungen war oder nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen.
Jetzt bevor ich hier durcheinander komme. Was gab's? Anfang 25 gab es einen Film von nicht J.T. Molnar, wie heißt denn der Regisseur nochmal? Lee Whannell? Lee Whannell hatte doch einen Film Anfang des Jahres. War das der Unsicht? Also er hatte Wolfman, hatte er Anfang 25. Den habe ich nicht gesehen.
Der war kacke, scheinbar. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Aber. 2020 hatte er der Unsichtbare. Und den fand ich ganz cool. Der hatte einen interessanten Twist. Der war anders, als ich gedacht habe. Genau. Und Lee Whannell ist ja der Typ bei Saw 1, der ja zusammen mit diesem Arzt in dem Raum ist, ne?
Der ist das.
Das ist Lee Whannell, genau. Und der hat ja dann später auch Upgrade gedreht. So, das war so sein...
Der hat vor allen Dingen Der Unsichtbare gedreht, genau den meinte ich nämlich. Und der, sehe ich gerade, hat gute Kritiken bekommen.
Der ist ganz cool. Ich fand der hatte auch auf jeden Fall einen sehr netten Twist auch.
Also, ach, du hast den gesehen?
Den habe ich gesehen, ja, Der Unsichtbare. Ah, ja. Nur Wolfman. Oh, Entschuldigung.
Ja, also,
nur Wolfman hatte ich jetzt nicht gesehen. Und Upgrade von 2018 ist auch sehr sehenswert.
Ja, also wenn man dem allgemeinen Konsens Glauben schenken darf, der allgemeinen Blogosphäre, wie unser werter Kollege Spors sagen würde,
der Blogosphäre,
dann kann man sich Wolfman auch sparen.
Ja. Also gesehen habe ich ihn nicht. Wir beide haben aber dafür den letzten, Guillermo del Toro Wolfman hatten wir ja gesehen, ne? Du hast den ja auch gesehen. Ja, mit Anthony Hopkins, der von 2000...
Der ist nicht von Guillermo del Toro.
Nee, nicht von Guillermo, mit Guillermo del Toro, der...
Mit?
Wolfman 2011 oder so, oder 2010, über den haben wir also, ja hier auch öfter schon mal gesprochen.
Meines Wissens nach hat Guillermo del Toro eigentlich gar nichts mit dem Projekt zu tun gehabt. Regie war Joe Johnston.
Benicio del Toro, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen. Ich wollte
gerade sagen. Ja.
Ja. Irgendein Mexikaner.
Ja, naja. Ein Del Toro, sagen wir
ein
so.
Del Toro. Ja, also der Film, der war, der ist ja damals auf meiner Guilty Pleasure Liste gelandet, weil ich fand den unterhaltsam, obwohl ich weiß, dass der objektiv gesehen jetzt auch kein überragender Film ist, aber ich hatte einfach Spaß mit der Nummer. So.
Aber er hat mega, mega Make-up-Design. Ja,
der hat den Oscar völlig zurecht gewonnen.
Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. So, also neuer Werwolf-Film im Stile von Robert Eggers. Da habe ich schon Bock drauf. Ne?
Und fahren wir wieder nach Berlin.
Ja, gerne. Wäre auf jeden Fall ein schöner Zirkelschluss, wie man so sagt. Ne? Wieder unseren alten Freund, den Robert, antreffen.
Eigentlich müssten wir auch mal nach Leonberg fahren und uns da einfach die Odyssee so auf der größten Leinwand der Welt reinziehen in IMAX.
Das habe ich mir schon für Oppenheimer vorgenommen. Ich glaube, für The Odyssey machen wir das dieses Jahr auch. Das machen wir. Niklas,
wir werden sicherlich uns in Leonberg bei rumkommen.
Ey. Ja, Mann, wir werden uns da sehen und wir werden den fucking Film da angucken.
Wäre geil, ey.
Da führt kein Weg dran vorbei, ja. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Leute, die Bock haben. Ja, vielleicht wird auch Werwolf ein Film sein, der auch für die größte Leinwand der Welt gedacht sein kann. Ich bin ja kein Riesenfan davon, irgendwie von diesem 5:4 oder 1:1 Bildformat, muss ich sagen. Vor allem bei so sehr effektlastigen Stoffen, sehr atmosphärischen Stoffen. Ich sehe jetzt nicht so den riesen Mehrwert davon. Bei The Lighthouse fand ich es okay. Aber da muss man auch dazu sagen, ne, auf über 100 Jahre alten Linsen gedreht. Da passte das vielleicht auch noch so ein bisschen cinema-historisch. Aber ich weiß nicht. Nosferatu war ja schon eher ein bisschen effektlastiger, sage ich mal. Den hätte ich auch gern in CinemaScope gesehen, muss ich sagen.
Ja. Ja, gut. Das ist... Ich kann schon verstehen, dass das nicht bei jedem Film angebracht ist, so, aber beim Lighthouse war das einfach geil.
Bei Lighthouse war es geil, ja.
Es ist natürlich mittlerweile auch schon wieder fast ausgenudelt, sage ich mal, dieses Stilmittel.
Ja.
In 1:1, der war ja sogar... Nicht in 4:3, sondern eigentlich eher in 1:1 gedreht. 1:1,
genau.
Das als Stilmittel zu nutzen, um dem Publikum zu zeigen, ja, es ist eng so, ja, das checke ich auch so, ja, wenn ich diesen Leuchtturm sehe. Aber wie gesagt, bei dem Film, aufgrund dessen, dass der ein zeitgenössisches Dokument imitieren wollte, fand ich das völlig angebracht, ja.
Zuletzt war ja auch The Brutalist in so einem sehr oder relativ engem Bildformat.
Der war, glaube ich, 4:3, ja.
Der war 4:3, ne?
Ja.
Vista.
Oder 1:1:3:3.
Ja. Vista Vision.
Ja.
Ja.
Und. Ja, also zum Beispiel bei The Whale, da war es ja auch so.
Stimmt.
Klar, da wollten sie jetzt natürlich einfach erreichen, dass Brendan Fraser in seinem Fettsuit das komplette Bild ausfüllen konnte. Aber ja. Ja, war ja so, ne? War ja so. Gut. Jetzt haben wir über Werwölfe gesprochen und über trojanische Kriege. Jetzt sprechen wir über etwas, was so ein bisschen irgendwie in der Mitte zwischen allem steht, nämlich über Dune Part 3, beziehungsweise den Titel, den ich eigentlich schöner finde, Dune Messiah. Der kommt am 17. Dezember bei uns in die Kinos und ist, wer hätte es gedacht, die Fortsetzung zu Dune und Dune Part 2. ich bin gespannt, was daraus wird, ja. Ich habe die Bücher selbst nicht gelesen. Hast du Dune jemals gelesen, der Wüstenplanet?
Ja, das erste Buch.
Okay.
Und als Hörbuch.
Also du hast Dune als Hörbuch. Hast du nur das erste Buch als Hörbuch gehört oder auch
beides? Ich habe es gelesen und als Hörbuch gehört.
Ah, ja. Okay. Da kannst du uns auch aushelfen, weil, also ich weiß jetzt, Dune 1 und 2 haben sich das erste Buch vorgeknüpft, genau. Und jetzt geht es um das zweite Buch Dune Messiah, und ich habe gehört, dass das ein bisschen weniger zugänglich sein soll als das erste Buch.
Kann es sein, dass das dritte Buch jetzt auch schon das ist, was gar nicht mehr von Frank Herbert selbst geschrieben wurde, Dune Messiah, von seinem Sohn?
Dune Messiah ist das zweite Buch.
Das zweite meine ich ja.
Ja, ja.
Das wurde noch von ihm geschrieben.
Also ich habe gehört, dass die Reihe dann irgendwann völlig abdriftet. Vielleicht ist das dann der Zeitpunkt gewesen, wo er dann nicht mehr geschrieben hat. Mhm. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls, es geht hier um Lisan Al-Ghaib. um unseren Paul, der den Thron bestiegen hat und 12 Jahre später als Imperator über das Universum herrscht. Und der hat wohl den Heiligen Krieg vom Zaun gebrochen. Und da sollen wohl schon Milliarden von Menschen diesen Kriegen zum Opfer gefallen sein. Und dementsprechend wird es hier wohl einige politische Intrigen und Machtspielchen geben. Mehr weiß ich leider gar nicht darüber, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Und ich weiß noch nicht, in welchem Umfang die Kriege dann immer noch wüten und so. Also ich habe keine Vorstellung davon, was uns da storytechnisch erwartet. Ich weiß aber wohl, dass die Trennung von Chani wohl nicht so im Buch stattgefunden hat. Also da hat sich Denis Villeneuve wohl hier und da kreative Freiheiten gelassen. Was natürlich die Frage aufwirft, was macht Chani dann in diesem neuen Film, Dune Part 3, und hat er sich da weitere kreative Freiheiten gelassen? Was macht Chani? Ja, wie geht's mit Florence Pugh weiter? Die ist ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dann die Angetraute von Paul geworden, ja? Das war doch irgendwie so ein Move von ihm, dass er sie irgendwie um ihre Hand angehalten hat oder so, um auf den Thron zu kommen. Irgendwie sowas war das doch, oder?
Aber jetzt nicht im zweiten Film, ne?
Doch, war das nicht ganz am Ende?
War das da so, dass er, ich erinnere das gerade gar nicht mehr so richtig.
Ich meine, er hätte sich von Zendaya, oder sie hätte, die hätten sich irgendwie getrennt, und das hat er deshalb gemacht, weil er um die Hand anhalten wollte von Florence Pugh, um halt mehr Macht zu bekommen.
Sie ist ja die Tochter des Imperators, ne?
Genau.
Ja. So. Aber war es nicht da so, dass Zendaya eher so ein Hass auf, war das der Grund, weil er sich abgewandt hat, hat sie sich abgewandt? Oder war es nicht eher so, dass sie so seinen Wesenswandel irgendwie, dass er sie mehr abgefuckt hat?
Also ich habe den Film ehrlicherweise das letzte Mal gesehen, als der rauskam, und ich finde, das sind immer sehr, sehr ausufernde Erzählungen, die du kaum noch zusammenkriegst, wenn du sie nicht erst letzten Monat gesehen hast. Also ich meine, es wäre so gewesen, dass Chani relativ abgeturnt war von seinem Wesenswandel und seinem Machthunger.
Ja.
Aber so ein richtiges, ich mache jetzt Schluss mit dir Gespräch, hat es nicht gegeben.
Nee.
Und dann kommt es zu diesem Aufeinandertreffen zwischen Paul Atreides und Florence Pugh, Prinzessin Irulan.
Mhm.
Und dann ist es wohl so, dass er sagt, so, ja, dann nehme ich mir jetzt die Prinzessin zur Frau.
Mhm. Ja, es gab diesen Showdown.
Dann steht Chani so ein bisschen im Hintergrund und denkt sich so, Alter, ist das jetzt dein fucking Ernst?
Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist tatsächlich kein Teil des Buchs gewesen, ne? Aber mochte ich trotzdem diese Entwicklung, und wie Denis Villeneuve das erzählt hat, wie er es auch im Film erzählt hat, dass das dann so mehr aus Chanis Perspektive alles kam, ne? Ja. Vielleicht wird auch der dritte Film eher einer, der so ein bisschen aus Zendayas Perspektive, wobei sie hier gar nicht, wenn man jetzt der IMDb-Reihenfolge glauben darf, ne, haben wir hier Timothée Chalamet wieder als erstes stehen und Rebecca Ferguson. Also scheinen die so Frontrunner zu sein.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie schon einen eigenen Handlungsstrang kriegen wird.
Ja.
Ja, ich denke schon. Also ich sehe jetzt gerade noch, Anya Taylor-Joy ist hier dabei.
Mhm.
Und die spielt Elia Atreides. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang sie jetzt dann mit Paul und seinem Haus steht. Ist das irgendwie seine Schwester oder was?
Das ist doch die, ist das nicht die Tochter?
Anya Taylor-Joy?
Soll das nicht
das? Ein bisschen.
Ja, aber sie war doch schon so angedeutet im zweiten Teil, ne? Dass doch da ein Kind auf dem Weg wäre.
Boah, das weiß ich tatsächlich.
Und ich meine, Anya Taylor-Joy hatte doch auch diesen kurzen, traumartigen Auftritt.
Ach, das ist es.
Ja, ja.
Ja, gut, also aber dann wäre
so eine Art Cameo hatte sie, übersteigerten
ja,
Cameo.
Ja, 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 doch, aber dann wäre es ein bisschen schwer zu glauben irgendwie, dass sie seine Tochter sein soll, wenn der Film nur 12 Jahre später spielt, so.
Ja, weil, aber
also erstens, in welcher Welt spielt Timothée Chalamet den Vater von Anya Taylor-Joy und zweitens, die sieht jung aus, aber auch die geht nicht mehr als 12 durch, so.
Ja. Es kann auch sein,
dass aber gut, wir werden es dann ja sehen.
Ja, ja.
Nee, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig Bock auf die Nummer. Du wolltest noch was zu Anya Taylor-Joy sagen.
Ja, 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 sie ist nicht, nee, sie ist auch nicht das Kind. Aber das Kind spielt auf jeden Fall, glaube ich, oder ein Kind soll eine Rolle spielen in Messiah. Ja.
Das kann sein, ja.
Das Kind von Shani und Paul Atreides. Ja, aber als Neuankömmlinge haben wir ja hier wenigstens noch Robert Pattinson und, wie du gesagt hast, ne, Anya Taylor-Joy, die jetzt hier in größeren Rollen so ihren Auftritt haben.
Ja.
Ich weiß gerade gar nicht, was mit den ganzen Harkonnen-Jungs los ist. Ob denn wieder Stellan Skarsgård mit am Start ist. Ist ja auf jeden Fall in der Besetzungsliste nicht aufgeführt. Relativ
bei Wikipedia ist bisher auch Javier Bardem noch gar nicht aufgeführt, aber der muss doch dabei
sein. Der ist dabei. Jason Momoa kommt anscheinend ja auch zurück.
Ja.
Der hier mit aufgelistet ist, aber tatsächlich kein Stellan Skarsgård, ja. Was neu ist, ist tatsächlich der Kameramann, ne, was nicht mehr Greg Fraser macht, sondern Linus Sandgren. Mhm.
Hat aber auch geile Filme gemacht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
ja, La La Land war stark. Ja. Babylon auch mega geil gefilmt.
Aufbruch zum Mond.
Das wird schon cool aussehen. Ja, und natürlich wieder unser, wie hieß er nochmal, Gerd Nefzer, ne? Der ist bestimmt auch wieder am Stissel.
Ja.
Vielleicht und Hans Zimmer natürlich. Vielleicht kriegen wir ihn dieses Jahr endlich mal vors Mikro. Ja. Das wäre geil.
Wenn er Zeit findet.
Ja.
Das wäre natürlich schön. Jetzt wenn der ganze, wobei der ganze Dune-Bus, der beginnt dann ja erst im November. Ende November.
Ja, eigentlich müsste man ihn vorher schon mal irgendwie antriggern.
Wäre auf jeden Fall eine coole Option, ja.
Oh nee, oder?
Und wenn wir uns, ja?
Ach du Scheiße. Weißt du, warum die Greg Fraser nicht verpflichten konnten? Das steht hier gerade in der Wikipedia. Der war an der Arbeit von Sam Mendes' vierteiliger Beatles-Filmografie beschäftigt, ey. So ein Quatsch, Alter.
Mm.
Wie kann man denn so einen geilen Kameramann für so einen Scheiß verheizen? Boah, Digga. Warum unterschreibt denn der auch für so einen Kack, ey?
Ja.
Also erstens, niemand hat nach noch mehr Musiker-Biopics gefragt und schon gar nicht nach 4 Stück für eine einzige Band, ey. Ich bin jetzt schon sauer darüber, egal wie die Filme werden, Alter.
Ja, Sam Mendes ist halt auch ein ultra talentierter Regisseur, muss ich sagen. Und er hat sich jetzt irgendwie die letzten Jahre nur mit James Bond beschäftigt. Und ja, und jetzt eben wird er sich um die Beatles kümmern. Boah, ich muss auch sagen, Beatles ist halt auch so ein Rabbit Hole für sich irgendwie. Gut, er hat noch 1917 hat er noch gemacht gehabt, ne? Aber es ist gefühlt eigentlich.
Hab ich aber gar nicht gesehen.
Ja, es ist aber trotzdem gefühlt hat er irgendwie, siehst ja, ja gut, da war noch dieser Empire of Light, wie ich gerade sehe. Und er ist Produzent von Hamlet, ne?
Ja, ja, genauso wie der Stefan Spielberg.
Ah ja, siehst du. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt auch nicht so ultra angetan von einem vierteiligen Beatles-Biopic. Nee, sehe ich jetzt auch nicht so. Ich liebe American Beauty, ich liebe Road to Perdition, Jarhead, also es sind alles Filme. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, der hätte echt die letzten 15 Jahre nur James Bond gemacht. Aber nee, es waren ja eigentlich nur 2 Filme, 2012 und 15.
Ja.
Jetzt hat er sich dem Ganzen so verschworen.
Einer davon war auch geil.
Ja, Greg Fraser muss man halt dazu sagen, der Typ ist halt, der ist halt auch schon Brain irgendwie, ne? Der ist auch,
voll.
Also an wie vielen Projekten der so auch beratend irgendwie und zur Seite steht und nicht nur so als DOP, wenn du so willst, ne, was der auch an Arbeit irgendwie für Creator. Da hat er ja auch im Hintergrund relativ viel Arbeit geleistet. So wie ich das verstanden habe, war er aber auch nur so technischer Support, ne? Also er hat jetzt nicht so den DOP gemacht, sondern war auch eher so als beratender Kameramann irgendwie am Start und kannte sich mit Gareth Edwards wahrscheinlich schon von Rogue One und ja, der Typ, der ist schon sehr umtriebig, muss man sagen, ne? Und nicht nur auf dem, ja, nicht nur auf dem ganz hohen Niveau, Cinema-Niveau, sondern eben auch mal mit kleineren Kameras, mit einem anderen Workflow zu arbeiten, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass er hier, klar, du brauchst halt auch so einen, der irgendwie das große Ganze sieht, ne? Dass du eben als Kameramann bei 4 Filmen über 4 individuelle Persönlichkeiten, die alle miteinander zusammenhängen, dass du hier quasi einen Kameramann brauchst, der auch so jedem einzelnen dieser Filme, jeder einzelnen Persönlichkeit der Beatles so seinen eigenen Stempel aufdrücken kann, ne? So stilistisch vor allem.
Ja.
Also ja. Macht schon Sinn, sich so jemanden dann zu holen, ne? Auch wenn es schade ist. Ich weiß absolut, was du meinst, ja. Kriegen wir da eigentlich dieses Jahr auch schon einen Film von den Beatles? Ist das schon für dieses Jahr?
Ich dachte eigentlich schon, ja.
Ich war doch gerade noch bei Sam Mendes in seinem weil dann ist das ja auch ganz spannend. Ja. Werden wir sehen. Ja. Nee, 28.
Oh nee, die kommen alle erst 28. Ach du Heiliger.
Aber doch nicht bei alle im selben Jahr, oder?
Doch, die kommen immer dann kurz nacheinander. Ja. Ach so, guck mal, die sollen sogar alle am 7. April veröffentlicht werden.
Wirklich?
Boah, Alter. Ja. Das ist doch total dumm, die nehmen sich doch selber die Butter vom Brot damit.
Noch nie gehabt sowas, ja.
Wenn sie wenigstens irgendwie so einen Monat warten würden, ja.
Ja.
Aber alle am selben, es guckt sich doch kein Mensch 4 Filme am gleichen Tag an, oder?
Auf der anderen Seite, wenn der erste Film nicht performt, wer geht dann 4 Monate am Stück oder 3 Monate am Stück noch in weitere dieser Filme rein?
Ja, das stimmt.
Ja. Ein Problem, dass der gute Steven Spielberg nicht haben wird, ne?
Nee. Der bringt nur einen Film.
Der bringt nur einen Film diesen Sommer raus, ja.
Disclosure Day.
Disclosure Day.
Wir haben ja schon so ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen, also so richtig fühlen tue ich es noch nicht.
Nee.
Weil bisher hat mir dieser Trailer, den wir da sehen konnten, einfach noch nicht so diese typische Spielberg-Magie transportieren können. Aber wie sagt man so schön, never judge a book by its cover, ne? Deswegen werde ich mir den natürlich zu Gemüte führen und hoffen, dass Steven Spielberg mich dann doch wie immer eigentlich in seinen Bann reißen kann. Und wenn John Williams dann noch sein Übriges dazu tut, dann bin ich ja meistens eigentlich schon an Bord. Man weiß auch noch nicht so richtig, worum es da gehen soll, ne?
Ja.
Disclosure Day. Das scheint irgendwas sehr viel mit Mystery und Sci-Fi zu tun zu haben, aber der Trailer hat da jetzt noch keine Plotpoints verraten, außer dass irgendwie Emily Blunt da schnalzend und Quatsch erzählend in so einem Fernsehstudio steht. Aber ja, sonst eigentlich haben wir da jetzt noch nicht wirklich viel dem entnehmen können. Was ich auch gut finde, ich bin ja ein Kritiker dieser Entwicklung, dass das Trailer dazu tendieren, heutzutage dir den halben Film schon vorzubeten. Ne?
Ja. Ja, das ist auch ein Thema, wo viele Filmemacher gar nicht so die Hand drüber haben. Die können, haben nicht viel.
Nee, an denen liegt das nicht. Nee,
die haben nicht allzu viel Entscheidungskraft darüber, wenn es darum geht, wie wird mein Film vermarktet, wie viel wird irgendwie im Trailer schon gezeigt. Und das lässt sich relativ schwer einschätzen. Beim Spielberg kann das ein ganz gutes Zeichen sein, aber oder relativ nichtssagend. Das muss nichts heißen, aber ich sehe es genauso wie du. Dieser Trailer, mehr Mystery als Sci-Fi. Und wenn ich mir das Poster so angucke und auch so ein bisschen, ich habe den, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen, den Trailer. Ja, ein bisschen eine Mischung aus Die Vögel und unheimliche Begegnungen der dritten Art. So, vor ja, allem das, schon ganz gut vor hin, allem das ja. Poster irgendwie, das könnte auch sein, ein Poster zu Die Vögel 2 oder, wobei ich glaube, Die Vögel Teil 2 gibt es sogar.
Ja, ich glaube auch.
Ja, The Birds. Nee, es gibt keinen zweiten Teil. Angry Birds gibt's.
Ja. Ja gut, ich meine, was zeigt das Poster schon? Emily Blunt halt mit so einer Vogelsilhouette vor ihrem Gesicht, ne? Und wie heißt denn der männliche Guy? Der halt mit so einem Hirsch stattdessen.
Ach so, Josh O'Connor.
Josh O'Connor.
Ja, der aufstrebende Star. Ja, der Film ist aber...
Ach, der ist das.
Ja, ja, aus Knives Out, genau auch. Und wir haben Colin Firth, wir haben Wyatt Russell, wir haben Coleman Domingo. Ich muss ja sagen, ich finde es auch total cool, also jetzt auch Emily Blunt, Darsteller, die man aus vielen, vielen anderen Produktionen kennt, wenn die zum ersten Mal mit Spielberg zum Beispiel zusammenarbeiten, dann ist das nochmal was ganz Besonderes. Spielberg kitzelt auch aus seinen Schauspielern so ein bisschen mehr raus oder was anderes raus.
Total.
Das Besondere an Disclosure Day ist halt auch, es ist ein originaler Stoff, ne? Es ist ja jetzt nicht, basiert nicht auf einem Buch oder so.
Weißt du, wer den geschrieben hat?
Ja.
David?
Ja, David Koepp, ja.
Ja.
Was jetzt aber auch kein Garant dafür ist, dass das mega geil wird, ne?
Nee, also wir erinnern uns an, wie hast du es so schön genannt, Jurassic World, die Missgeburt.
Ja. es kann aber auch immer so eine Sache sein, ne? Genre-spezifisch, ne? Also Indiana Jones und das Rad des Schicksals, Schrott. Presence habe ich nicht gesehen. Presence habe ich nicht gesehen. Black Bag wiederum, der war wirklich äußerst sehenswert, muss ich sagen. Ne? Also der war ja auch letztes Jahr. Siehst du, der hat es gar nicht in meine Top-Liste geschafft. Ich habe viel aussortieren müssen, aber der hatte auch so Potenzial tatsächlich, weil der gefiel mir außergewöhnlich gut. Lange keinen so guten Steven Soderbergh-Film mehr gesehen. Ich hatte echt Spaß mit dem Film. Und als ich gelesen habe, David Koepp, habe ich mich sogar noch mal ein bisschen mehr gefreut. Aber der hat echt so komische Sachen gemacht irgendwie die letzten Jahre. Die Mumie, ich meine, die Filme haben auch sehr mit der Inszenierung zu kämpfen gehabt, ne?
Ja, total.
Inferno habe ich schon überhaupt gar nicht mehr gesehen, obwohl du da einen Dan Brown-Film als Vorlage hattest, ein Dan Brown-Buch. Und gut, der hat die anderen anscheinend auch geschrieben, wie ich hier sehe. Illuminati und den davor hat er nicht. Aber der hat schon eigentlich so, der hat schon seine Geschichte mit Spielberg.
Auch generell mit dem Blockbuster-Kino, ne? Auch Mission Impossible hat er geschrieben.
Ja.
Auch den ersten Spider-Fan von Sam Raimi hat er geschrieben. Ja. Ne?
Die haben
dann wieder hier War of the Worlds Spielberg. Ja. Also der hat schon geile Filme geschrieben.
Der hat schon super gute Geschichten geschrieben, gute Drehbücher, aber wie gesagt, die ein oder andere Inszenierung, die ist so,
ist auch, sagen wir mal so, gerade in den letzten Jahren ist auch viel Schrott dazugekommen.
Ja, einfach. Wie gesagt, man könnte sagen, wenn ich mir das so angucke, Inferno, die Mumie, Indiana Jones, Jurassic World, ein bisschen überambitioniert inszeniert alles, ne? Als wäre so, als hätte er hat ein gutes Drehbuch geschrieben vielleicht, ne? Aber irgendwo auch,
also
hat so das Budget war zu groß, es war irgendwie zu.
Ich sag mal so, bei Rebirth hat ganz bestimmt nicht die Inszenierung sein geniales Drehbuch gehimmelt.
Nee, aber
die
vielleicht.
Die Geschichte war auch schon ziemlich scheiße. Und die Dialoge waren auch kacke. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, das sind alles so überambitionierte große Projekte gewesen. Und
ich
sehe das. Dass sie halt, dass sie die Mumie, also dass sie versucht haben, das Universal Monster Franchise wiederzubeleben.
Genau.
Das hätte ich dir von vornherein sagen können, dass das nichts wird, ey. Da konnte er jetzt nichts für.
Nee, da konnte er wahrscheinlich auch nichts für. Wobei der Film auch ultra viele Schauplätze, super viele Figuren hatte. Also es war ein heilloses Chaos, ne? Und das Gleiche ist ja auch mit Indiana Jones. Voll viele Schauplätze, voll viele Figuren, die gar nicht so richtig zum Tragen kommen. Während Black Bag ist ja mehr so ein Ensemblestück fast schon. Ne? Ein sehr...
Den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja, der ist jetzt nicht nur Charakter driven, sondern, also der ist schon so, du hast so deine Figuren und es ist halt so ein Espionage Drama, ja. Und das macht er auch ganz gut für das Genre.
Ja. Na, aber ganz, also ich meine, im Endeffekt, ey, wenn ein Fötus schon im Mutterleib tot war, dann kannst du dann bei der Totgeburt nicht der Hebamme die Schuld geben, so ganz ehrlich.
Ja, um Gottes Willen.
Und das ist es halt bei Jurassic World Rebirth und Indiana Jones und so. Also da hat es bestimmt nicht an seinem Drehbuch gemangelt. Deswegen, ich bin mal gespannt auf Disclosure Day.
Ich auch, nach wie vor. Ja. Es ist Spielberg, steht drauf, da wird auch Spielberg drin sein. Und
ich hoffe es.
Ja, ein... Spielbergscher Genrefilm, Sci-Fi, Mystery, den wir schon seit bestimmt, ja, seit über 10, 15 Jahren nichts mehr in der Richtung gehabt, tatsächlich. Von daher, ich freue mich auch sehr drauf. Und ja, damit kommen wir, glaube ich, auch hier schon zum Ende unserer schönen Vorschau, unseren favorisierten Filmen für 2026. Ja. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mit auf den Weg geben, ein bisschen was, oder wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was auf den Weg geben, ein bisschen was an Inspiration, was ihr dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Und ja, der Rest geht wahrscheinlich eh nicht an euch vorbei. Stichwort Doomsday, an dem besagten Starttermin startet ja noch ein weiteres großes Franchise.
Ich bin gespannt, ob sie das wirklich durchziehen.
Kommt wieder zurück ins Kino. Ja, das ist, kann oder eigentlich
einer
nur...
einer noch einen Rückzieher macht, ey.
Nee, es kann eigentlich nur schlecht
für Dune sein.
Für Dune sein. Und wobei wir bei Dune ja jetzt auch von Netflix Money sprechen, was da verbrannt wird.
Der Deal ist noch nicht final durch.
Nee. Aber ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was das gibt, ey. Ob wir uns beide Filme an einem Tag reinziehen werden.
Also ich werde mir Doomsday gar nicht reinziehen. Es sei denn, ich schaffe es vorher noch alle anderen Filme mir anzugucken, aber ich habe meine Motivation daran zu arbeiten, ist nicht sonderlich groß, Spoiler-Alarm.
Eine neue A42-Reihe.
Ja. Neu.
A42 goes Marvel Mainstream. Boah.
Ja.
Goes MCU. Ja. A42 goes MCU. Ja.
Obwohl, das würde, glaube ich, eine bessere Videoreihe abgeben für den YouTube-Kanal tatsächlich.
Ja. Die ein oder anderen MCU-Filme kann ich dir auch empfehlen. Kannst du ja überlegen, ob du dir mal anguckst.
Ja. Schauen wir mal. Bis dahin, träume ich erstmal von den Filmen, über die wir heute gesprochen haben.
Oh ja.
Und hoffe, dass es ein besseres Blockbuster-Jahr wird als 2025. Denn da haben sich ja die Blockbuster-Enttäuschungen regelrecht die Klinke in die Hand gegeben. Also Matthias, ich danke dir für unser tolles Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Und ihr da draußen, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Schaut mal auf unserem YouTube-Kanal Verdammte Nerds vorbei.
Da geht's richtig ab.
Da geht's ab, da freuen wir uns auch drüber. Da fließt nämlich auch viel Arbeit in die Videos rein. Bei Instagram könnt ihr jetzt auch folgen, Verdammte Nerds, beziehungsweise der Arthouse Otto, beziehungsweise der Blockbuster Babo.
Da geht's auch ab.
Schaut da auch mal vorbei, da geht's auch ab. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.
Oh, guten Ritt übrigens.
Haha.